Herr Seibert, wie stellt denn die Bundesregierung sicher, dass diese Videokonferenzen abhörsicher sind?
Ich berichte grundsätzlich nicht über Sicherheitsmaßnahmen im Kommunikationsbereich.
Aber Sie gehen davon aus, dass sie abhörsicher sind?
Ich berichte grundsätzlich nicht über Sicherheitsmaßnahmen im Kommunikationsbereich.
Skypen Sie, oder? Weil Skype ist ja abhörbar.
Das halte ich jetzt für eine Feststellung, keine Frage.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Freitag. Bevor wir Herrn Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien begrüßen, will ich einen Satz zu den Verhaltensweisen in dieser Bundespressekonferenz sagen. Wir Journalisten sind nicht immun vor einem Virus, der momentan uns alle beschäftigt. Wir haben deswegen versucht, mit einer neuen Sitzordnung, Herr Jessen und Herr Jung, dem gerecht zu werden. Wir wollen Sie bitten, dass Sie sich auseinandersetzen, dass ein Platz zwischen Ihnen frei bleibt und dass Sie in den Reihen versetzt hintereinander sitzen. Wir können das nicht verhindern, wir können auch niemanden zwingen, aber wir würden darum bitten, weil es alle und alle aufeinander etwas Acht geben sollten. Das gilt auch für uns. Wir wollen als Bundespressekonferenz unsere Veranstaltung so weit wie möglich, ja, hier oben ist es ein Problem, das gebe ich zu, so weit wie möglich den Normalbetrieb aufrechterhalten, auch weil wir finden, dass die Unterrichtung der Öffentlichkeit auch gerade in diesen Zeiten und dieser möglichen Krise ein wichtiger Bestandteil der Berichterstattung ist.
Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Thilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es Jung und Naiv ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter.
So, dann begrüße ich nochmal ganz herzlich den Regierungssprecher und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir fangen an mit den Terminen der Kanzlerin der nächsten Woche. Herr Seibert.
Ja, guten Tag. Bevor ich zur nächsten Woche komme, nochmal Erinnerung an einen Termin heute, den die Bundeskanzlerin Ihnen hier am Mittwoch gegenüber schon erwähnt hat. Sie wird heute ab 18 Uhr im Kanzleramt mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften über die wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung des Coronavirus sprechen. Über die ökonomischen Folgen der Pandemie und über mögliche Hilfen wird es in diesem Gespräch gehen. Sie wissen, die Bundesregierung hat schnell gehandelt, der Bundestag im Übrigen auch. Es sind deutliche Ausweitungen und Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld beschlossen worden. Die Liquiditätshilfen werden ausgeweitet. Dazu bekommen Sie ja in einer Stunde an dieser Stelle von den Bundesministern Scholz und Altmaier gleich weitere Details. Also 18 Uhr heute im Kanzleramt Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften bei der Bundeskanzlerin. Sie wird dazu um 17 Uhr im Kanzleramt ein kurzes Statement abgeben. Dann kommen wir zum Mittwoch. Nee, falsch, Entschuldigung. Wir kommen zum Montag. Montag, den 16. März, wird die Bundeskanzlerin um 12 Uhr mit dem serbischen Präsidenten Alexander Vucic sprechen. Das war geplant als ein Besuch von Präsident Vucic hier in Berlin. Es ist jetzt im beiderseitigen Einvernehmen in eine Videokonferenz umgewandelt worden. Die findet also am Montagmittag statt. Dann kommen wir zum Mittwoch. Das ist zunächst einmal um 9.30 Uhr die Sitzung des Bundeskabinetts unter Leitung der Kanzlerin und ebenfalls am Mittwoch ab 14 Uhr die Regionalkonferenz der Regierungschefs und Chefinnen, der Regierungschefin und der Regierungschefs der ostdeutschen Bundesländer, die sogenannte MPK Ost, findet dieses Mal hier in Berlin statt. Das erste Thema der Veranstaltung wird der Jahrestag der ersten freien Volkskammerwahl am 18. März 1990 sein. Ein Meilenstein für ein in Freiheit und Demokratie vereintes Deutschland. Weitere Themen auf der Tagesordnung: die Bedeutung der Wissenschafts- und Forschungslandschaft für die Entwicklung der ostdeutschen Länder, die Stärkung der Gründungsdynamik, finanzpolitische Fragen im Kontext der Energiewende und ich denke, man muss kein Prophet sein, um zu sagen, das Coronavirus und seine Ausbreitung. Im Anschluss an die Besprechung wird es gegen 15 Uhr eine Pressekonferenz geben. Die Bundeskanzlerin wird begleitet vom Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Länder, Staatssekretär Wanderwitz. Am Donnerstag dann war angekündigt und vereinbart ein Besuch von Premierminister Xavier Bettel aus Luxemburg hier bei der Bundeskanzlerin. Und da wird ebenso verfahren wie bei dem serbischen Präsidenten. Das heißt, um 12 Uhr wird die Bundeskanzlerin per Videokonferenz mit Premierminister Bettel sprechen. Und jetzt hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe. Ich glaube aber nicht.
Sonst reichen wir das nach. Dann danke ich schön.
Ja, wenn es Aktualisierungen gibt, klar, würde ich die am Montag nachreichen.
Dann machen wir erstmal die Termine der Woche. Das Gespräch heute Abend vielleicht mit den Wirtschaftsverbänden. Herr Jung hat sich als Erster gemeldet. Bitte schön.
Ja, nur eine Verständnisfrage, Herr, warum ist das heute Abend keine Videokonferenz, aber nächste Woche zum Beispiel schon?
Heute Abend ist das eine lange Liste von Eingeladenen. Auf der Seite der Wirtschaft, BDI, BDA, DIHK, Handwerk, Bundesverband Großhandel, Bundesverband der deutschen Tourismuswirtschaft, deutsche Reeder, deutsche Luftverkehrswirtschaft. Es ist eine lange Liste. Es sind mehrere Vertreter von Gewerkschaften. Es gibt auch weiterhin Veranstaltungen. Da ist die physische Präsenz sinnvoll und notwendig. Glauben Sie mir, dass die Bundesregierung und auch das Kanzleramt natürlich die Terminkalender daraufhin überprüft, ob es sich um eine solche Veranstaltung handelt oder ob man anders vorgehen kann. Hier ist es so entschieden worden, wie gestern auch bei der Ministerpräsidentenkonferenz.
Herr Rinke dazu? Bitte schön, da sind Sie.
Ja, eine praktische Frage. Wird es danach, ähnlich wie gestern, dann eine Pressekonferenz oder irgendwie eine Form einer Unterrichtung geben der Öffentlichkeit? Und zweitens, können Sie uns zu den Inhalten, also mögliche Angebote oder mögliche Empfehlungen, die die Kanzlerin den Wirtschaftsverbänden oder den Gewerkschaften geben wird, etwas sagen?
Also zunächst mal werden Sie ja jetzt um 12.30 Uhr hier die beiden Bundesminister Scholz und Altmaier erleben, die genau zu diesen Bereichen und zu diesem Sektor sprechen. Deswegen würde ich dem jetzt hier nicht weiter vorgreifen wollen. Es geht heute Abend im Gespräch mit den Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaft um die möglichen wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung des Coronavirus, wissend, dass keine Seite derzeit diese wirtschaftlichen Folgen genau vorhersehen kann, weil wir nicht wissen, in welcher Drastik und in welcher Länge auch das Coronavirus uns heimsuchen wird. Aber ganz klar sind da erhebliche Risiken für Unternehmen, für Arbeitnehmer. Und darum soll es gehen. Wie gesagt, es gibt bereits wichtige Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld, Ausweitung der Liquiditätshilfen. Mehr dazu in der Pressekonferenz der beiden Minister.
Frau Buschert.
Achso, es ist keine Pressekonferenz im Anschluss vorgesehen. Wir werden sehen, wie wir dann unterrichten.
Frau Buschert. Das ist jetzt eine Frage zu einem Termin, der nicht genannt wurde. Es war von der Konrad-Adenauer-Stiftung am Montagabend ein Termin geplant, 30 Jahre erste freie Volkskammerwahl mit einem Festvortrag der Kanzlerin. Da noch keine Absage kam bislang. Jetzt an Sie die Frage. Findet der nicht statt oder findet der ohne Kanzlerin statt?
Also ich kann Ihnen diesen Termin für die Bundeskanzlerin nicht ankündigen. Ich würde Sie bitten, sich mit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Verbindung zu setzen.
Herr Jorans dazu? Herr Jorans.
Nur eine kleine Klärung. Sie sagten, das Statement der Kanzlerin kommt schon um 17 Uhr, also eine Stunde vor dem Treffen der...
Eine kurze Erklärung der Bundeskanzlerin zu dem ganzen Komplex Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft und die heute beschlossenen Maßnahmen, das Gespräch, das vor ihr liegt, das passiert um 17 Uhr, in der Tat.
Herr Jessen. Sitzt da.
Ja. Herr Sabater, Sie sagten, es wird jetzt natürlich immer geprüft, welcher Termin physisch, welcher per Videokonferenz wahrgenommen wird. Plant die Bundesregierung oder hat sie vielleicht bereits ein, sagen wir, Expertengremium generell für die, das ist ja nur gewaltige Umorganisation von Kommunikation, gibt es ja auch Erfahrungen aus einzelnen Bundesministerien, die immer noch zwischen Berlin und Bonn großflächig getrennt sind, viel über Videokonferenzen arbeiten, dass sozusagen ein Expertenstab eingerichtet wird, speziell zu der Frage, wie organisiert man diese Form von Kommunikation am effizientesten sinnvoll um?
Worauf zieht die Frage ab? Wie jetzt jedes einzelne Ressort seine Arbeitsweisen organisiert?
Nein, sondern weil das ja eine Angelegenheit ist, die einzelnen Ressorts, wie auch die Kanzlerin selber betrifft, ob es eine Art Expertengremium gibt, wo man darüber berät, sich austauscht, welche Form von Videokonferenz für welchen Anlass, in welchem Umfang. Sie haben eben gesagt, bei dem Treffen heute Abend, da seien eben sehr viele Gäste geladen. Es gibt auch Videokonferenzen mit vielen. Also einfach ein Expertengremium, das Expertise austauscht und berät, wie man diese Umstellung der Kommunikation am sinnvollsten macht.
Also im Kanzleramt wie in allen anderen Ministerien wird natürlich über diese Fragen nachgedacht. Wir haben den Krisenstab, wir haben den regelmäßigen Austausch der Gesundheitsminister, wir haben gestern beschlossen mit den Ministerpräsidenten den regelmäßigen Austausch des Chefs des Bundeskanzleramtes mit den Chefs der Staatskanzleien der Länder und Senatskanzleien. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Mangel an Expertengremien, aber die Kommunikationsstäbe in allen Häusern und natürlich auch im Bundespresseamt denken darüber nach, wie man Kommunikation in diesen Tagen unter den Bedingungen der Ausbreitung des Coronavirus sinnvoll organisiert. Und wie Sie sehen, hat der Europäische Rat schon vergangene Woche zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Videokonferenz gemacht. Wie Sie sehen, ersetzt die Bundeskanzlerin in Einvernehmen mit ihren Gästen zwei angesagte Besuche durch Videokonferenzen. Das heißt, das wird alles bereits gemacht.
Herr Rink.
Ja, auch eine praktische Frage dazu, weil das ja auch unsere Arbeitsweise als Journalisten berührt. Wenn die Umstellung jetzt auf Videokonferenzen erfolgt, gibt es danach irgendwelche Fragemöglichkeiten, Pressekonferenzen oder sind wir dann auf schriftliche Erklärungen angewiesen über die Gespräche? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage zu einem Termin, der nicht genannt wurde. Es stand ja immer noch im Raum, dass es nächste Woche auch ein Treffen der Kanzlerin mit Herrn Erdogan gibt. In der Türkei ist dieser Termin nicht mehr relevant oder findet er statt? Und wenn ja, dann wann?
Ja, wir haben ja wegen des Coronavirus eine angespannte Lage und auch deswegen sind wir im Zusammenhang mit dem möglichen Gespräch mit Präsident Erdogan noch in den Planungen.
Und der erste Teil der Frage.
Achso, die erste Frage. Ja, darüber müssen wir nachdenken, wie man die Informationen organisiert und das werden wir tun. Noch liegen die Videokonferenzen ja vor uns.
Auch von unserer Seite, das betrifft Außenminister Maas ja auch verstärkt, der führt heute per Videokonferenz das erste Treffen mit den Visegrad-Staaten durch. Nächste Woche Dienstag ist ein Treffen mit den baltischen Staaten per Videoschalte geplant und dort auch, so es denn geht, ist erstmals eine virtuelle PK. Ich glaube, wir kommen in eine Phase, wo wir Sie noch einladen können, sodass Sie dieser virtuellen PK beiwohnen können oder wo man dann Fragen sammeln müsste und die dann gestellt werden, wenn Sie physisch sich nicht mehr ins Auswärtige Amt bewegen können in so einem Fall. Ich glaube, das wird für uns alle in dieser Krise auch eine Chance, das mal auszuprobieren und miteinander zu versuchen, dass wir da bestmögliche Transparenz und auch Pressekonferenzen per Video perspektivisch gut über die Bühne kriegen.
Herr Jung hatte ich jetzt auf der Liste gesagt. Ja, vielleicht auch noch mal eine Lernfrage, Herr Sabat. Wie stellt denn die Bundesregierung sicher, dass diese Videokonferenzen abhörsicher sind?
Ich berichte grundsätzlich nicht über Sicherheitsmaßnahmen im Kommunikationsbereich.
Aber Sie gehen davon aus, dass Sie abhörsicher sind?
Ich berichte grundsätzlich nicht über Sicherheitsmaßnahmen im Kommunikationsbereich.
Skypen Sie oder? Weil Skype ist ja abhörbar.
Das halte ich jetzt für eine Feststellung, keine Frage.
Gibt es weitere Fragen zu den Terminen der Kanzlerin in der nächsten Woche? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu anderen Themen. Herr Jorlands fängt an. Wo sind Sie denn? Da sind Sie. Nee, das, Entschuldigung. Bitte schön.
Ja, es wird Sie nicht wundern, dass ich Fragen zum Coronavirus und dem Vorgehen der Bundesregierung habe. Ich hätte erstmal eine Frage ans BMG. Und zwar, Herr Kautz, die Frage, wie viele Tests durchgeführt werden insgesamt, und darüber hinaus, wie viele Negativresultate es gibt, wurde ja in den letzten Tagen und Wochen ein paar Mal gestellt. Haben Sie da inzwischen irgendwie eine Größenzahl, die Sie nennen können? Oder
Nein, kann ich nicht. Es werden nur die positiven Tests gemeldet und daraus ergibt sich dann die Zahl, die das RKI jeden Tag meldet, zurzeit 2.300 Fälle in Deutschland, ein paar mehr. Die negativen Tests müssen nicht gemeldet werden. Das ist aber eine Sache, das hat der Minister hier schon gesagt in der Bundespressekonferenz, die er perspektivisch ändern will, damit man einen besseren Überblick hat und das auch besser einordnen kann, die Zahl.
Denn es besteht ja die Frage der Vergleichbarkeit mit anderen Ländern, die teilweise viel höhere anscheinend Mortalitätsraten haben und warum das so ist. Dann eine Frage an Frau Adebart. Der Minister hat gestern moniert, dass Präsident Trump die Europäer nicht vorab konsultiert hat, als er diese Reiserestriktionen verfügt hat. Was genau hätte denn Deutschland vorgeschlagen, wie man da umgehen kann mit Reiseverkehr zwischen USA und Europa?
Also das ist ja jetzt eine Was-hätte-wäre-wenn-Frage. Ich glaube, der Außenminister hat gestern einfach nur konstatiert, dass das eine Entscheidung war, die uns überrascht hat. Und ich glaube, zur Frage des allgemeinen Reiseverkehrs ist es ja so, dass wir als Auswärtiges Amt die Funktion haben, Reise- und Sicherheitshinweise zur Verfügung zu stellen und die auch stündlich und täglich aktualisieren. Insofern kann ich jetzt auf Ihre Frage, was gewesen wäre, wenn, mag ich nicht antworten. Aber für die Reise- und Sicherheitshinweise empfehle ich unsere Webseite.
Herr Sentivani.
Ich habe auch eine Frage ans BMG. In den Beschlüssen von gestern der Regierungschefs mit der Kanzlerin ist das Thema Krankenhäuser aufgerufen, und zwar gesetzliche Maßnahmen des BMG für den Fall, dass Operationen verschoben werden und es dadurch einen wirtschaftlichen Schaden für die Krankenhäuser gibt. Erste Frage, da steht in dem Beschluss drin, nur die gesetzliche Krankenversicherung würde die möglichen Schäden bezahlen. Was ist mit der privaten Krankenversicherung? Und die zweite Frage, wann kommen da gesetzgeberische Maßnahmen? Also wann legen Sie dann Gesetzentwurf vor? Und was ist vielleicht aus Ihrem Bereich noch an Gesetzgebung geplant? An kurzfristiger Gesetzgebung. Danke.
Also Sie wissen ja auch aus anderen Bereichen, dass wir als Gesetzgeber die Rahmenbedingungen für die gesetzlichen Krankenversicherungen regeln können und dass die Private dann meistens nachzieht oder das dann auch für die Private gilt. Konkret kann ich Ihnen noch nicht sagen, wie das geregelt wird und wann es geregelt wird. Natürlich zeitnah. Der Beschluss von gestern besagt, dass ab Montag die Krankenhäuser elektive Operationen verschieben sollen, um Raum zu schaffen im intensivmedizinischen Bereich. Es ist eine klare Ansage gemacht worden, dass Krankenhäuser dadurch keinen wirtschaftlichen Schaden haben sollen. Und das werden wir auch genauso umsetzen.
Zusatz, also bitte? Die Private kann, aber muss nicht.
Ehrlich gesagt, ich gehe davon aus, dass sie auch wird.
Herr Jessen.
Ja, Frage ans BMG und vielleicht auch BMW. Der Mehrbedarf an Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung ist ja nicht nur in Krankenhäusern und Kliniken, sondern auch in Pflegeheimen und bei ambulanten Pflegediensten. Wie können Sie sicherstellen, dass solche Mehrkosten nicht den Heimbewohnern oder Pflegebedürftigen aufgelastet werden? Und zum Zweiten, in diesem Bereich greift jetzt eben auch der Markt insofern, dass da manche Anbieter einfach eine Preistreiberei betreiben. Gibt es irgendwelche Maßnahmen, um solche Preistreibereien, mir fällt kein anderes Wort, zu verhindern? Das ist Eingriff in Marktmechanismen, aber es ist eben auch eine gewisse Notsituation. Also diskutiert man das im BMW? Haben Sie da ordnungsrechtliche Maßnahmen oder ist das kein Thema?
Ich starte mal. Wir schaffen zentral medizinische Schutzausrüstung an. Gleichzeitig haben wir sowohl Pflegeheime, Krankenhäuser, Arztpraxen, Länder aufgerufen, selber dafür zu sorgen, weiterhin dafür zu sorgen, dass sie Schutzausrüstung bekommen. Auch jetzt ist es so, dass eine Arztpraxis und ein Krankenhaus für medizinische Schutzausrüstung sorgen muss. Wir reden ja auch teilweise über OP-Schutzmasken, die man ohnehin braucht, egal ob es jetzt eine Pandemie oder eine Epidemie gibt oder nicht. Und das wird halt auch abgerechnet innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung. Dass es jetzt zu Preisausschlägen kommt, ist auch normal in einem Marktgeschehen. In diesem Fall werden sie wahrscheinlich größer ausfallen als normal. Gehen Sie mal davon aus, dass der Bund nicht zu exorbitanten Preisen diese Schutzausrüstung weitergeben wird.
Gibt es mehr?
Ich kann vielleicht noch ergänzen. Also es gibt ja, wie Sie wissen, Mechanismen, die unlauterem Verhalten im Wettbewerb entgegenstehen. Und die Mechanismen, die greifen, würden hier natürlich auch greifen, wenn es entsprechende Fälle dann gäbe. Darüber hinaus spezifisch für den Fall planen wir meines Wissens im Moment nichts.
Können Sie sagen, welche Mechanismen das sind? Und Herr Kautz, die Eingangsfrage war ja, ob Sie verhindern können, dass solche Mehrkosten gerade im Pflegebereich, ist ja noch was anderes als Krankenhaus, an die Betroffenen, also an die Pflegebedürftigen weitergegeben wird.
Ich würde hier vielleicht eher ans Justizministerium verweisen, da es ja hier um bestimmte Rechtsfragen geht.
Tut mir leid, dazu müsste ich eine Antwort nachliefern. Also damit waren wir bislang nicht unmittelbar befasst.
Okay. Herr Kross? Also ausschließen will ich mir erstmal generell überhaupt nichts. das ist nicht, wenn ich das richtig sehe, muss ich allerdings nochmal nachprüfen. Das wird so eine Schutzausrüstung würde sowieso nicht in die Preise einberechnet werden, die Pflegebedürftige zahlen, soweit ich das weiß. Aber das muss ich noch mal nachprüfen. Das würde ich nachliefern. Ja.
Danke. Herr Rinke.
Ja, auch eine Frage ans Gesundheitsministerium zunächst. Gestern Abend war in der Pressekonferenz ja davon die Rede, dass man Krankenhäuser, und Sie haben es eben auch erwähnt, auffordert, mehr Intensivbetten und auch mehr Betten mit Beatmungsmöglichkeiten zu schaffen. Können Sie uns da eine Zielmarke nennen? Das war ja immer von diesen 28.000 Betten und 25.000 mit Beatmungsgeräten die Rede. Das ist die eine Frage. Die zweite Frage, diese Beatmungsgeräte oder Ventilatoren, wie immer man die nennt, die da eingesetzt werden, werden zum Teil ja auch in Deutschland hergestellt. Gilt für die eigentlich auch eine Exporteinschränkung oder Exportprüfung? Das wäre die eine Frage. Und die zweite an das Justizministerium. Es hat ja immer wieder eine Debatte in Zusammenhang mit der Absage von Veranstaltungen gegeben, wie das Haftungsrecht da eigentlich greift. Vielleicht können Sie uns da nochmal aufklären, wer eigentlich für Schäden, die entstehen durch Absagen, in jedem Fall haftet.
Zum Genehmigungsvorbehalt, letzter Teil Ihrer Frage, würde ich ans BMW verweisen wollen. Zur Bettenzahl. Also wir haben 28.000 Intensivbetten, aber insgesamt 500.000 Krankenhausbetten in Deutschland. Damit sind wir im europäischen, im internationalen Vergleich ziemlich weit vorne, im europäischen Vergleich absolute Spitze. Das sind ungefähr 30 Intensivbetten auf 100.000 Einwohner, die wir haben. Unser Ziel ist, so viele dieser Intensivbetten frei zu haben für den Fall der Fälle. Deswegen ist auch gestern das beschlossen worden, was Sie gerade zitiert haben, dass versucht wird, elektive Eingriffe halt zu verschieben. Gleichzeitig schaffen wir zusätzliche intensivmedizinische Kapazität zentral an, um zusätzliche Intensivbetten einzurichten. Sie können, das hat die DKG auch gesagt, die Deutsche Krankenhausgesellschaft auch gesagt, normale Betten zu intensivmedizinischen Betten umwidmen. Eine klare Zielmarke gibt es nicht. Wir fahren eine Doppelstrategie, dass wir die Kapazitäten erhöhen und gleichzeitig versuchen, diese Kurve, die der Minister, vielleicht erinnern Sie sich, auch hier in der BPK gezeichnet hat, flacher zu gestalten, sodass gar nicht so viele Fälle auftreten, dass man zu Knappheiten kommt. Momentan werden 23 Patienten intensivmedizinisch behandelt. Das kann das deutsche Gesundheitswesen gut schultern.
Das BMW vielleicht erst zu der Exportfrage?
Genau. Zu den Genehmigungsvorbehalten für Schutzausrüstung laufen gerade Gespräche zwischen den Regierungen der anderen, also anderer Mitgliedstaaten und Deutschlands und der EU-Kommission. Und mehr kann ich im Moment dazu nicht sagen.
Sie wissen, aber die Frage bezog sich ja darauf, ob dieses bestimmte Material, also Beatmungsgeräte, da eigentlich überhaupt runterfallen.
Das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen, was genau unter Schutzausrüstung fällt. Ich habe jetzt hier Schutzbrillen, Atemschutzmasken, Schutzkittel, Schutzanzüge und Handschuhe. Ob Atemschutzmasken darunter fallen, müsste ich Ihnen nachreichen. Beatmungsgeräte, Entschuldigung.
So, dann das.
Genau, Herr Rinke, Sie hatten nach Veranstaltungen gefragt. Sie wissen natürlich, dass man da unterscheiden muss zwischen Absagen, die durch die Veranstalter selbst erfolgen. Da ist dann eine Frage nach den jeweiligen Verträgen, nach den Tickets und so weiter. Und nach Maßnahmen, darauf zielen Sie ja, die durch die Gesundheitsbehörden vor Ort, die Gesundheitsbehörden der Länder angeordnet sind und deren oberste Prämisse der Schutz der Bevölkerung ist. Die Frage, wer da für was aufzukommen hat, die lässt sich jedenfalls noch nicht abschließend beantworten. Das sind sehr komplexe rechtliche Fragen, die wir zwischen den Ressorts gerade beraten und hierzu wiederum auch den Krisenstab der Bundesregierung beraten. Was als erstes in Betracht kommt, als die gesetzliche Grundlage, spezialgesetzliche Grundlage, ist das Infektionsschutzgesetz, für das das Gesundheitsministerium zuständig ist. Wie gesagt, diese Fragen werden gerade geprüft. Und bei der Absage durch Veranstalter selbst, wie gesagt, da kommt es auf die Verträge an, das lässt sich ganz schwer allgemein einschätzen.
Kurze Nachfrage stellen. Es gibt ja einige Länder, die von sich aus gesagt haben, dass sie die Kosten, Sachsen zum Beispiel, glaube ich, die Kosten übernehmen, damit die Haftung nicht bei den Kommunen hängen bleibt. Gibt es bei diesen Beratungen, die Sie eben erwähnt haben, auf Bundesebene irgendwie auch ein Element, dass der Bund möglicherweise Haftungsanteile übernimmt für Länder oder Kommunen?
Naja, das wäre jetzt weniger eine Frage nach sozusagen den rechtlichen Grundlagen, sondern eine Frage nach finanziellen Unterstützungen möglicherweise. Ich weiß nicht, ob das BMF dazu was ergänzen kann, aber ich könnte es von hier aus nicht.
Kann das BMF?
Ich kann insoweit was ergänzen, dass Herr Scholz ja gleich hier sitzen wird und sicherlich alle Fragen rund um Corona sehr gut beantworten können wird.
Dann warten wir auf einen gut präparierten Minister und geben Frau Müller das Wort.
Ja, eine Frage einmal ans BMG, aber auch ans Bildungsministerium. Von den beiden Ministern hat es eigentlich in den letzten Tagen ja immer geheißen, flächendeckende Schulschließungen, die stünden in Klammern noch nicht an. Jetzt scheint das aber zu kommen. Da würde ich einfach mal gerne wissen, finden Sie das falsch zum jetzigen Zeitpunkt? Finden Sie das zum jetzigen Zeitpunkt dann doch genau richtig? Hat sich da Ihre Position auch geändert?
Nein, hat sich nicht geändert, denn der Minister hat darauf hingewiesen hier in der BPK, falls Sie sich erinnern, dass dafür sorgen soll, dass Eltern, die vor allen Dingen für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und für die Gesundheitsversorgung zuständig sind, dass man darauf achten soll, dass die durch Schulschließungen jetzt nicht zu Hause gehalten werden. Und wenn Sie sehen, was zum Beispiel Bayern heute beschlossen hat, bei der Pressekonferenz hat Herr Söder klar betont, dass man genau für diese Gruppen extra Programme, Betreuungskonzepte finden will für die Kinder. Und das begrüßen wir außerordentlich.
Ja, dem würden wir uns anschließen. Würden wir doch vielleicht ergänzen, dass die Bundesbildungsministerin ja gestern auch noch mal betont hat, dass sich die Lagebewertung jeden Tag neu stellt. Und die Risikobewertung ist ja, jetzt haben die Länder für sich reklamiert. Die sind jetzt auch dort zu entsprechenden Schlussfolgerungen in den ersten Fällen gekommen. Und das müssen wir akzeptieren.
Nur mal kurz die Nachfrage. Ich hatte das bei den beiden Ministern eigentlich immer so verstanden, dass sie nicht gesagt haben, wir finden das jetzt nur nicht richtig, weil noch nicht geklärt ist, wie die Betreuung für Polizisten oder Krankenschwesternkindern aussieht, sondern dass sie gesagt haben, wir finden das an sich im Moment keinen richtigen Schritt.
Der Minister hat gesagt, flächendeckende Schulschließungen würde er nicht für richtig halten, aber regional, wenn es regional entschieden wird, dann sollte man darauf achten. Und das wird genau das wird jetzt gerade gemacht.
Ich glaube, man muss grundsätzlich sagen, wir haben es mit einer, ist jetzt oft gesagt worden, dynamischen Lage zu tun. Und wir haben es mit einem Virus zu tun, das auch die Wissenschaft noch nicht bis ins Letzte durchdrungen hat. Wir haben es mit immer wieder neuen Erkenntnissen, auch neuen Studien, die eintreffen, zu tun. Und es ist durch die drei Fachleute, die gestern den Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin und den Ministern und Ministerinnen vorgetragen haben, äußerst dringlich dargelegt worden, dass wir jetzt noch die Möglichkeit haben, in den nächsten 4 bis 6 Wochen bei der Verlangsamung wirklich etwas zu schaffen, wenn wir die Zahl der sozialen Kontakte so sehr reduzieren, wie das geht, ohne natürlich die notwendige Versorgung und so etwas zu sehr zu schädigen. Das ist eigentlich die Erkenntnis gewesen, die gestern vor allen stand. Und deswegen die Absage von Veranstaltungen eben nicht nur über 1.000, sondern auch Veranstaltungen kleinerer Dimension. Deswegen jetzt das, was sukzessive von den Ländern, deren Zuständigkeit das ist, vorgenommen wird, also Schließung von Universitäten. Die ersten Länder haben jetzt Schulen und Kitas geschlossen. Sie haben die Ankündigung ja alle gehört. Weil es darum geht, diese 4 bis 6 Wochen jetzt zu nutzen, die sicher mitentscheidend sind über den weiteren Verlauf der Pandemie in unserem Land.
Herr Jung.
Ja, noch eine Lernfrage. Gibt es bisher bestätigte Fälle von Corona-Infizierten innerhalb der Bundesregierung, in den Ministerien, in der Bundeswehr? Wenn ja, wo?
Bundeswehr veröffentlichen wir die Zahlen ja regelmäßig. Wir haben derzeit 15 bestätigte Fälle, Stand heute Morgen, und eine hohe Anzahl, zweistellige Anzahl von Verdachtsfällen. Die aktualisieren sich aber stündlich. Zum BMVG mache ich hier keine Angaben.
Justiz? Ja, es ist ja am Dienstag, Mittwoch schon berichtet worden, dass wir leider einen infizierten Kollegen im BMJV haben. Das ist auch unverändert so, und das rein vorsorglich, das sind keine Verdachtsfälle, das will ich betonen, 15 Kolleginnen und Kollegen vorsorglich in häuslicher Quarantäne sind.
Das BMI.
Ja, Sie haben es vielleicht auch schon auf den Agenturen gesehen. Wir hatten einen Verdachtsfall bei uns im Ministerium, nämlich Herrn Heil. Der Test ist aber negativ. Also für uns kann ich das verneinen.
Ja, nochmal ein Zusatz aus dem Justizministerium.
Genau, noch ein Zusatz, weil es von Herrn Heil kam und das auch wichtig ist und wir das auch schon gesagt haben. Auch die Bundesjustizministerin Frau Lambrecht hat sich vorsorglich, ohne direkten Kontakt gehabt zu haben zu dem infizierten Kollegen, den hatte sie nicht, aber hat sich vorsorglich einem Corona-Test unterzogen und sie ist zum Glück auch negativ getestet worden.
Gibt es weitere Meldungen? Sehe ich nicht. Dann ist Herr Jestmann.
Ja, Frage ans BMVG. Die Bundeswehr ist ja nun auch ein soziales System eigener Art mit teilweise räumlicher Nähe zwischen Personen, auch im Ausbildungsbetrieb. Gibt es so etwas wie strukturelle Veränderungen des Betriebes in der Bundeswehr, um das Risiko zu senken?
Also Sie haben das ja ganz richtig dargestellt. Natürlich ist die Bundeswehr genauso betroffen wie alle anderen Bereiche auch. Und wir überlegen uns sehr genau, wie wir den Betrieb da gestalten. Da kann ich ein paar Zahlen, Daten, Fakten nennen. Wir bereiten uns natürlich darauf vor, dass auch bei uns sich die Fallzahlen erhöhen werden. Müssen dabei im Auge behalten, dass wir natürlich einerseits die Bestimmungen des Robert-Koch-Instituts ebenso umsetzen, intern je nach Möglichkeit. Aber gleichzeitig auch natürlich unsere Daueraufgaben im Einsatz, unsere Einsatzaufgaben, die ja nicht nur im Ausland geschehen, sondern auch im Inland wahren können. Dazu haben wir etwa 1.200 Betten vorbereitet, um das eigene Personal gegebenenfalls unterbringen zu können, Isolationsmöglichkeiten geschaffen. Wir setzen die Richtlinien des Robert-Koch-Instituts bei unseren sogenannten Hausarztpraxen, also bei den Truppenärzten, dort um und informieren uns natürlich und überwachen, wie der Kontingentwechsel geschieht. Das heißt, auch im Moment geht schon kein Personal mehr in den Einsatz, ohne dass vorher eine Untersuchung stattgefunden hat, um hier möglichst große Sicherheit zu erzeugen, dass sich das nicht auf das Einsatzgeschehen dann auswirkt. Darüber hinaus haben wir auch, man kann das ja vergleichen mit Gesundheitsämtern, das sind auch bei uns Überwachungsstellen mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben, die in engen Kontakt mit den zivilen Stellen dort stehen und die Gesetze des Infektionsschutzes dort eben auch in der Bundeswehr umsetzen.
Ja, und dann haben wir auch natürlich eine Teilnahme im Krisenstab der Regierung, also des BMG und des BMI, und koordinieren uns da regelmäßig. Innerhalb der Bundeswehr haben wir auch die Führungsfähigkeit erhöht, indem wir im BMVG einen Stab eingerichtet haben, der eine erhöhte Bereitschaft da hat. Und derzeit sind natürlich auch alle Dienststellenleitenden, alle Kommandeure und Kommandeurinnen angehalten, nach regionaler Zuständigkeit, nach Organisationszuständigkeit die Maßnahmen zu ergreifen, die vor Ort nötig und möglich sind.
Aber ich entnehme dem, dass es so etwas wie, sagen wir, Absage oder Verschiebung von bestimmten Ausbildungsinhalten, Modulen, die kontaktintensiv wären, das findet nicht oder noch nicht statt?
Doch, sehr wohl. Wir haben zum Beispiel derzeit in Wildflecken eine Zertifizierungsübung, die sogenannte EU Battle Group die Einsatzfähigkeit bescheinigen sollen. Die findet zusammen statt mit 9 weiteren Nationen oder mit insgesamt 9 Nationen. 4 dieser Nationen haben ihre Teilnahme bereits abgesagt, und mit den anderen 5 Nationen gestalten wir das so, dass wir nur noch eine computerunterstützte Übung für die Stäbe sozusagen stattfinden, wo eben keine Volltruppe da ist und wir die ursprünglich geplante Anzahl von mehreren tausend Teilnehmern deutlich reduziert haben. Die Übung Cold Response in Norwegen derzeit wurde auch deutlich zurückgefahren. Sie haben sicherlich auch mitgekriegt, dass die Übung Defender der Amerikaner in Deutschland reduziert wurde auf etwa ein Viertel bereits der Teilnehmenden, die die USA ursprünglich geplant haben. Entsprechend gestaltet sich das auch bei uns.
Danke. Herr Wild.
Nochmal zurück auf die Schulschließungen. Die Bundeskanzlerin, das hat Herr Seibert ja eben nochmal referiert, hat gesagt, soziale Kontakte sollten auf ein Minimum reduziert werden. Gleichzeitig der Bundesgesundheitsminister und auch die Bildungsministerin haben bislang jedenfalls flächendeckende Schulschließungen nicht für zweckmäßig erachtet. Erkenne ich da einen leichten Widerspruch? Und zum Zweiten, die Entscheidung Bayerns, jetzt die Schulen zu schließen, halten Sie die eigentlich dann für einen Fehler? Ich meine, Bayern ist ja nun das Flächenland überhaupt in Deutschland.
Die Frage 1 hatten wir vorhin schon, die haben wir schon beantwortet. Und zur Frage 2 habe ich eigentlich auch was gesagt.
Ja, Sie hatten also, von regionalen Entscheidungen, aber Bayern ist ja nun ein großes Flächenland, naja, 12 Millionen Einwohner. Ich
meine, das
ist jetzt
passiert,
kein Landkreis, sondern ist es dann nicht sinnvoll, vielleicht auch, nachdem die Bundeskanzlerin ja auch festgestellt hat, vielleicht die sozialen Kontakte zu reduzieren, auch vom Gesundheitsminister flächendeckende Schulschließungen für ganz Deutschland zu empfehlen, dass er sie nicht hier befehlen
kann. Das können Sie ja kommentieren, Herr Wild, wenn Sie wollen. Nein, also ich hab dazu gesagt, was zu sagen ist. Also der Gesundheitsminister hat sich hier dazu so eingelassen und hat halt gesagt, dass darauf zu achten ist, dass besonders auf die Elterngruppen Rücksicht genommen werden muss bei solchen Entscheidungen. Und solche Entscheidungen müssen halt dann letztendlich auch die Länder treffen.
Eine Nachfrage noch. Sie hatten noch darauf hingewiesen, 500.000 Krankenhausbetten haben wir in Deutschland. Es gab ja auch oft die Klage, wir hätten zu viele Betten, die sollten reduziert werden. Wird im Zuge oder im Lichte dieser Krise darüber nachgedacht, diese Zahl auf jeden Fall zu halten, möglicherweise sogar auszubauen?
Das sind Sachen, die muss man nach dieser Krise bewerten, nicht jetzt.
Herr Jordans.
Ich will nur ganz kurz sagen, weil Sie da nach einem Dissens fragen. Es hat gestern ja diese mehrstündige, wirklich sehr ernsthafte und intensive Diskussion der Bundeskanzlerin und der Bundesminister mit den Regierungschefs der Bundesländer gegeben. Und die endete in einem gemeinsamen Beschluss. Und in diesem gemeinsamen Beschluss ist festgehalten, dass in Regionen mit einem sich abzeichnenden, dynamischen Ausbruchsgeschehen die Verschiebung des Semesterbeginns an Unis, die Schließung von Kindergärten vorübergehend und von Schulen eine Option ist. Und wir haben schon jetzt Regionen mit einem sich abzeichnenden dynamischen Ausbruchsgeschehen. Wir haben Regionen, die aufgrund ihrer geografischen Lage, zum Beispiel an Frankreich grenzend, sehr nah an dortigen Krisenregionen sind. Und wir haben die feste Erwartung leider, dass das Ausbruchsgeschehen Stück für Stück auch andere Teile unseres Landes, die vielleicht im Moment noch ein bisschen günstiger dastehen, ergreifen wird. Und da gab es eine klare, einmütige Haltung, die gestern in diesem Beschluss zum Ausdruck gekommen ist.
Jetzt Herr Jordans.
Ja, es gibt viele Menschen, die berichten, ihnen wird trotz Risikofaktoren ein Test verwehrt. Jetzt berichtet Herr Kall, dass die Ministerin ohne Kontakt mit dem Mitarbeiter gehabt zu haben, vorsorglich einen Test gemacht hat. Gibt es da unterschiedliche Regeln für Politiker und Normalbürger? Und Herr Kollatz, eine Lernfrage. Gibt es rechtlich die Möglichkeit, für Krisensituationen im Inland Reservisten zu mobilisieren? Und gibt es da im Moment konkrete Überlegungen? Also muss sich Herr Jung beispielsweise bald auf einen Antrittsbefehl vorbereiten?
Also für die Einsatzmöglichkeiten der Bundeswehr im Inland sind ja erhebliche rechtliche Hürden auferlegt. Das ist alles ganz klar im Grundgesetz geregelt. Es würde sich dann also um eine Anfrage im Rahmen von Amtshilfe handeln, wenn die Bundeswehr im Inneren tätig werden sollte und würde sich dann sozusagen den polizeilichen Behörden unterstellen und dürfte auch nur ganz beschränkt Aufgaben wahrnehmen. Natürlich ist es denkbar, dass wenn die Kräfte der Bundeswehr im Rahmen der Amtshilfe nicht mehr ausreichen sollten, was aber ganz weit ab der derzeitigen Situation ist, dass dann die Bundeswehr auch sich an Reservisten und Reservistinnen wendet und fragt, ob sie nicht die Tätigkeit der Bundeswehr verstärken wollen. Aber nochmal, da sind wir weit ab von.
Weiter?
Bitte.
Ministerin Lambrecht hat sich testen lassen, weil sie einen leichten grippalen Infekt hatte und insofern das zur Vorsicht angezeigt schien, sich testen zu lassen. Aber die Kriterien können Sie besser erklären. Die gelten natürlich unverändert.
Ja, der jeweilige Arzt entscheidet auf Grundlage der Empfehlung des RKI und da wird sicherlich auch das, was der Kollege jetzt gerade gesagt hat, mit eingeflossen sein.
Also es reicht, einen grippalen Infekt zu haben, dann kann man sich testen lassen.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber ein möglicher Kontakt, den scheint es ja auch gegeben zu haben. Ja?
Ich dachte nicht. Oder hat es den? Habe ich das falsch verstanden?
Also ich kann jetzt nicht eine individuelle Entscheidung eines Arztes, warum er einen Test durchführt, warum er es für angezeigt hat, einen Test durchzuführen, kann ich nicht kommentieren, weil ich dazu nicht sämtliche Details kenne. Ich kann Ihnen das nur allgemein beantworten.
Ich kann Ihnen auch nur sagen, dass es eine Vorsichtsmaßnahme war.
Herr Jung, noch zu diesem Thema?
Ja.
Dann haben Sie jetzt zu diesem Thema die letzte Frage, bevor wir dann gleich noch zu anderen Themen kommen. Wir haben ja gleich um halb die beiden Minister hier zu besuchen mit der Rücksicht auf andere Themen, würde ich dann gerne die Diskussion um Corona gerade erstmal abschließen. Herr Jung, bitte.
Ich habe eine Frage an das Sportministerium. Wie bewerten Sie denn, dass die Bundesliga am Wochenende jetzt trotzdem weiter noch stattfinden soll und erst ab nächster Woche keine Spiele mehr stattfinden sollen?
Dazu gibt es Empfehlungen des Krisenstabs, was Großveranstaltungen angeht. Nach meiner Wahrnehmung finden die Spiele ohne Zuschauer statt. Insofern gibt es ja schon Bewegungen. Es ist jeweils eine Entscheidung, die vor Ort getroffen wird von den örtlichen Gesundheitsbehörden und den Veranstaltern im Lichte der Empfehlungen des Riesenstabes. Und nach meiner Auffassung ist das dort angekommen und wird umgesetzt.
Aber finden Sie es sinnvoll, dass jetzt am Wochenende nochmal gespielt wird, aber dann ab nächste Woche nicht? Also dann hätte man ja jetzt auch schon absagen können.
Wie gesagt, es gibt die Empfehlungen des Riesenstabs, die nach meiner Überzeugung angekommen sind. Ansonsten ist das eine individuelle Entscheidung. Und die Spiele finden ja nach meiner Wahrnehmung ohne Publikum statt. Insofern.
Dann kommen wir zu anderen Themen. Frau Müller hat die erste Frage dazu.
Ja, es ist eine Frage, die geht sicherlich ans Verkehrsministerium, aber vermutlich eigentlich auch an alle anderen oder vielleicht möchte Herr Seibert die nehmen. Es gab gestern viel Ärger über gelöschte Daten auf einem Handy des Verkehrsministers. Da wurden irgendwie ein neues Handy angeschafft und dann waren die Daten auf dem alten weg. Gibt es in der Bundesregierung oder in jedem Ministerium einzeln irgendwelche Richtlinien dafür, was mit Daten auf Handys passiert, wenn neue Handys angeschafft werden, entscheidet das jeder für sich? Müssen die eigentlich archiviert werden, gesaved werden? Was ist da die sozusagen offizielle Regierungspolitik?
Vielleicht erstmal das Verkehrsministerium zum aktuellen Fall.
Ja, gern. Ich würde gern einmal entschieden widersprechen, dass dort Daten gelöscht wurden im Zusammenhang mit dem Untersuchungsausschuss. Es ist, wie wir gestern mitgeteilt haben, so, dass im Zuge der ressortübergreifenden Entscheidung von BlackBerry auf Apple Mobilgeräte umzustellen, das frühere BlackBerry-Telefon Ende 2018, Anfang 2019 eben zurück zur IT ging, dort bereinigt wird, weil es dann auch an andere Mitarbeiter weitergegeben wird und der Minister ein neues Handy erhalten hat. Was allerdings der entscheidende Punkt ist, ist, dass auch im Zusammenhang mit den früheren Mobiltelefonen galt, dass nach der Richtlinie für das Bearbeiten und Verwalten von Schriftgut, wozu im Allgemeinen Akten und Dokumente in Bundesministerien sämtliche Dokumente, die für einen Sachvorgang relevant sind, entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit und Einheitlichkeit den Akten zuzuführen sind. Dokumente im Sinne dessen sind auch elektronisch erstellte Schriftstücke oder andere Dateien sowie dazugehörige ergänzende Angaben, wie zum Beispiel Metainformationen. So, und wir haben alle Informationen, diesbezüglichen Informationen, den zweiten Untersuchungsausschuss gemäß des Beweisbeschlusses Nummer 5 unabhängig von der Art der Aufbewahrung vorgelegt, die bisher zusammengetragen wurden. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, es war, auch wenn dieses Handy nicht mehr in dieser Form da ist, sind alle Daten, die sachrelevant zu diesem Thema waren, auch vorher bereits zu verakten gewesen. Und wenn dort Informationen in diesem Sinne gewesen wären, dann wären die auch dem Ausschuss übergeben worden.
Also das heißt, auf diesem Gerät war überhaupt nichts drauf, was dem Ausschuss übergeben wurde? Oder da waren Sachen drauf und die sind damit nicht zufrieden? Ich will nur noch mal nachfragen, weil bei Frau von der Leyen...
Wie ich gerade sagte, gemäß des Beweisbeschlusses sind alle Daten unabhängig oder alle Informationen unabhängig von der Art der Aufbewahrung soweit zusammengetragen dem Untersuchungsausschuss vorgelegt.
Also meine Frage ist, haben Sie dem Untersuchungsausschuss von diesem Gerät was vorgelegt?
Wie ich gerade gesagt habe, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Ja, aber das habe ich noch nicht verstanden. Also Sie sagen, man musste das, was relevant war, vorlegen. Meine Frage ist, haben Sie tatsächlich von diesem Gerät etwas als relevant betrachtet und dem Ausschuss vorgelegt?
Da müsste man, muss ich nochmal nachschauen, aber soweit mir bekannt, war von diesem Handy keine Information sachrelevant und wurde dem Ausschuss vorgelegt.
Weil das hatten wir auch schon mal bei dem Handy von Frau von der Leyen, wo man sich natürlich schon fragen kann, ob ein Handy, was für den Job benutzt wird, wirklich zu einem ganz wichtigen Thema dieses Jobs keinerlei relevanten Informationen auf diesem Gerät waren.
Ich kann mich schlecht zum Handy von Frau von der Leyen äußern. Wie gesagt, der Grundsatz gilt, dass wenn sachrelevante Informationen auf diesem Handy waren, die einen Sachbezug hatten, zu diesem Thema, dann wären die veraktet worden und wären auch dem Untersuchungsausschuss vorgelegt worden.
Herr Jung dazu?
Herr Alexandrin, es geht ja nicht nur um dieses eine Handy, was Sie jetzt hier betonen, sondern auch um andere Handys, andere Führungskräfte im Ministerium. Gilt da dasselbe, was Sie gerade gesagt haben?
Da gilt grundsätzlich dasselbe, genau. Aber wie gesagt, war das eine ressortübergreifende Entscheidung und vor allen Dingen eine interne Entscheidung. Das heißt, nicht nur das Handy des Ministers wurde umgestellt, sondern sehr viele Handys wurden umgestellt. Und dementsprechend gilt für diese Handys das Gleiche.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Jess.
Bedeutet Ihre Aussage, dass über die früheren Diensthandys des Ministers und anderer leitender Kräfte keine relevanten Aktendateien als Anhänge oder so etwas ausgetauscht worden sind? Das wäre eigentlich doch ungewöhnlich.
Das kann ich so pauschal nicht sagen. Ich kann nur das nochmal wiederholen, was ich eben schon gesagt habe.
Gibt es weiter? Frau Müller nochmal dazu.
Vielleicht noch grundsätzlich die Frage, wenn es jetzt um ein Ministergerät geht oder andere Staatssekretär oder was auch immer, die sich nicht gerade für einen Untersuchungsausschuss oder vor einem Untersuchungsausschuss verantworten müssen oder Akten für einen Untersuchungsausschuss liefern müssen. Wie geht man denn dann mit solchen Informationen um bei einer Geräteumstellung? Weil da hat man ja nicht sozusagen die Pflicht, irgendwas einem Ausschuss zuzuliefern. Also ist das dann einfach generell alles weg?
Vielleicht kann ich sagen. Das BMI.
Ich kann vielleicht da helfen, weil das BMI für die Registraturrichtlinie zuständig ist, also für das Thema Veraktung. Grundsätzlich ist es so, dass die elektronische Kommunikation von Mitgliedern der Bundesregierung veraktet wird, sofern sie aktenrelevanten Inhalts ist, der nicht bereits anderweitig veraktet ist. Es gelten hier die allgemeinen Regeln und die ergeben sich letztlich aus dem Rechtsstaatsprinzip, konkretisiert durch die gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien und der Verpflichtung der Verwaltung zur nachvollziehbaren Vorgangsbearbeitung. Gilt also grundsätzlich so, dass der jeweilige Nutzer, der jeweilige Minister entscheidet, was von der elektronischen Kommunikation veraktet wird, damit der Vorgang richtig in den Akten abgebildet wird. Hängt also vom Einzelfall ab.
Ich habe jetzt noch zwei Fragen auf der Liste, angesichts der fortgeschrittenen Zeit und zwei neue Themen. Nett. Die würde ich gerne noch dran nehmen, bevor wir dann gleich sozusagen einen geordneten Wechsel hier oben hinkriegen. Deswegen ist jetzt Herr Lange dran.
Ja, eine Frage, Entschuldigung, ans BMI zur Flüchtlingssituation in Griechenland. Die EU-Innenkommissarin hat gestern angekündigt, dass 7 Länder, darunter Deutschland, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufnehmen wollen. Ich habe dazu noch keine Details gefunden. Haben Sie vielleicht welche? Also mich würde interessieren, wie viel nimmt Deutschland auf und wie werden diese Minderjährigen, also diese Kinder, ausgesucht? Nach welchen Kriterien? Danke.
Der Staatssekretär des BMI, Dr. Helmut Teichmann, befindet sich heute in Brüssel auf dem Innenministerrat. Dort werden am Rande auch Gespräche zu dieser Frage stattfinden. Es ist richtig, dass sich einige Länder bereit gefunden haben, minderjährige Flüchtlinge aus griechischen Lagern zu übernehmen. Dazu laufen die Gespräche. Die EU-Kommission hat hier die Vermittlung und die Organisation übernommen. Weitere Einzelheiten kann ich Ihnen dazu noch nicht berichten. Aber die Gespräche laufen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Jessen dazu.
Ja, Herr Grünewälder, Monitor hat gestern Abend berichtet zu einem Thema, das wir hier bereits vor einigen Tagen hatten, dass nämlich angeblich Flüchtlinge in ungekennzeichnete Vans verbracht worden seien, wo man nicht weiß, wer die gefahren hat, wohin sie gebracht wurden. Der Monitorbericht gestern hatte, glaube ich, die These, dass das unter Beobachtung von Bundespolizeiangehörigen stattgefunden hat. Sie werden das gesehen haben. Können Sie das bestätigen? Haben Sie da eigene Recherchen angestellt? Wurde das beobachtet? Liegen Kenntnisse darüber vor, wer diese Vans betrieben hat, wohin die Flüchtlinge gebracht wurden?
Ich kann Ihnen bestätigen, dass Bundespolizisten derzeit im Rahmen der Frontex-Unterstützung auch in Griechenland eingesetzt werden. Zuletzt wurden nochmal 11 Bundespolizisten dort als Unterstützung angeboten und von den Griechen auch angenommen. Das heißt, es befinden sich dort Bundespolizisten, auch Bundespolizeifahrzeuge, die entsprechend von diesen Bundespolizisten betrieben werden. Zum konkreten Fall kann ich Ihnen jetzt keine Auskünfte geben. Grundsätzlich gilt allerdings, dass die deutsche Bundespolizei sich im Rechtsrahmen bewegt, der in Griechenland herrscht und die Obergrenze das deutsche Recht darstellt. Das heißt, wir bewegen sich auf dem Boden des Rechts und unter diesen Voraussetzungen führen Sie dort Ihre Dienste aus.
Ja, Nachfrage. Es ging ja um den in diesem konkreten Fall darum, ob Flüchtlinge unter mysteriösen Bedingungen irgendwohin gebracht wurden. Wenn dieses in Beobachtung von Bundespolizisten geschehen sein sollte, würde ich doch bitten, dass Sie nachliefern, ob eine solche Beobachtung stattgefunden hat und ob man sich dann kundig gemacht hat, wer diese Vans betrieben hat, wohin die gebracht wurden. Können Sie da etwas nachliefern, bitte?
Da gilt der bisherige Stand, dass Ereignisse berichtet werden an die Bundespolizei, an das Bundespolizeipräsidium, auch an das Bundesinnenministerium. Solche Berichte liegen nicht vor. Davon haben wir keine Kenntnis. Und insofern können wir auch diese Beschreibungen nicht bestätigen. Das ist ein Wissen.
Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Thilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es Jung und Naiv ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter.
Die letzte Frage geht jetzt an Herrn Topic-Nier.
Eine Frage an Herrn Seibert zum Thema Libyen. Die Bundeskanzlerin hatte diese Woche mit dem libyschen Ministerpräsidenten gesprochen und auch mit dem libyschen Rebellenchef General Haftar. Sieht die Bundeskanzlerin irgendwelche neue Ansätze für eine nachhaltige Waffenruhe in dem Land?
Wir haben ja nach beiden Telefonaten einige Informationen zu diesen, zu dem einen Telefonat und das andere war ja ein Treffen hier im Kanzleramt herausgegeben. Die Bundeskanzlerin hat beiden ihre Überzeugung noch einmal klargemacht, dass der militärische Weg nicht zu einer Lösung der Situation führen wird, für keine Seite. Und dass es deswegen umso wichtiger ist, den politischen Weg zu beschreiten oder fortzusetzen. Dafür haben die Vereinbarungen auf der Berliner Konferenz hier vor einigen Wochen sozusagen einen Weg aufgezeigt. Das ist ja immerhin jetzt auch, hat es ja Sitzungen des sogenannten 5+5 Militärkomitees gegeben. Und auf diesem Weg muss weitergegangen werden. Und wir brauchen als erstes, oder Libyen braucht als erstes, einen Waffenstillstand. Das war der Hauptpunkt, damit danach ein politischer Weg gemäß den Schlussfolgerungen der Berliner Konferenz betreten werden kann. Das war das, was sie gegenüber beiden Gesprächspartnern ausgedrückt hat.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann gibt es noch eine Nachlieferung des BMI.
Ein Kollege hat mir gerade noch eine Information gegeben, die ich eben nicht hatte. Insofern kann ich die zu Ihrer Frage von eben noch ergänzen. Das ARD-Magazin Monitor hatte über diese Migranten berichtet, die Sie, was Sie gerade beschrieben haben. Diese wurden durch eine gemeinsame Frontex-Streife bestehend aus Angehörigen der deutschen Polizei, Bundespolizei und Landespolizei Sachsen und griechischer Polizei im Rahmen des Auftrags der Grenzüberwachung festgestellt. Die Migranten wurden dann zur weiteren Bearbeitung zuständigkeitshalber an die griechische Polizei übergeben und die Folgemaßnahmen sowie der Zugang zum Asylverfahren liegen dann in der Zuständigkeit der griechischen Behörden. Das ist das, was ich Ihnen dazu noch nachreichen kann.
Das verstehe ich dann so, dass dieser Van offenbar von der griechischen Polizei betrieben wurde.
Das ist richtig. Nach unserer Kenntnis hat die griechische Polizei im Moment ein bisschen Fahrzeugmangel und nutzt deswegen auch Fahrzeuge, die nicht auf den ersten Blick als Polizeifahrzeuge durch entsprechende Bemalung zu erkennen sind.
Dann danke ich für heute, wünsche einen schönen Tag und wir wechseln hier oben das Bild.